Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit am Wochenende der Missbrauchsfall in Münster an die Öffentlichkeit kam, wo Jungen über Jahre misshandelt und das Material via Netz verbreitet wurde, wurde wieder über höhere Strafen für solche Untaten diskutiert. Die Bundesjustizministerin hat sich gestern unerwartet auch dazu durchgerungen, Kinderpornografie künftig als Verbrechen statt Vergehen zu werten. Gudula Geuter fasst die Debatten zusammen.
Anlass für die aktuelle Diskussion sind Taten wie die von Lückte, aktuell von Münster. Die konkreten Straftatbestände, über die diskutiert wird, haben damit aber vor allem in der Benennung zu tun. Immer geht es um Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Taten wie diese besonders abscheulichen und aufsehenerregenden sind aber schon jetzt mit mindestens 1, 2, 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht, höchstens mit 10 bis 15 Jahren anschließende Sicherungsverwahrung, auch bei Ersttätern nicht ausgeschlossen. Diskutiert wird dagegen um die Grundtatbestände, um Kindesmissbrauch, der immer bleibende Folgen für die Opfer hat, der aber nicht mit Vergewaltigung, Wiederholungstaten nach Verurteilung, mit dem Filmen der Tat und vielen anderen sogenannten strafrechtlichen Qualifikationen einhergeht. Für diesen Grundtatbestand hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gestern ihr Einverständnis für eine Verschärfung gegeben. Es soll hier nicht mehr nur um ein Vergehen, sondern um ein Verbrechen gehen. Soll heißen, Mindeststrafe 1 Jahr, soweit kein minderschwerer Fall vorliegt. Einen solchen Verbrechenstatbestand wollen nicht nur Politiker von CDU und CSU, sondern auch die Innenministerkonferenz, auch für die Verbreitung von Kinderpornografie. Das trägt Lambrecht nun nicht mit, wohl aber die erwünschte Verschärfung für gewerbsmäßige Taten. Die Bundesjustizministerin kündigte außerdem an, ein Dialogformat schaffen zu wollen, in dem sich Ermittler, Gerichte, Jugendämter und Politiker darüber verständigen können, was sie brauchen, um Kinder möglichst gut zu schützen.
Am Telefon ist jetzt Manfred Paulus, erster Kriminalhauptkommissar AD, jahrzehntelang Leiter des Dezernats zur Bekämpfung von Sexualdelikten und Rotlichtkriminalität bei der Kriminalpolizei in Ulm. Internationale Verfahren haben ihn bis nach Thailand geführt. Er hat im Auftrag der Europäischen Kommission die Ursachen und Bedingungen des Frauen- und Kinderhandels in Weißrussland erforscht und Bücher geschrieben. Herr Paulus, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
30 Jahre lang waren Sie Ermittler, haben geschrieben, unterrichten an Polizeischulen. Können Sie sich an einen Fall erinnern, in dem Sie sich als Ermittler über eine zu niedrige Strafe im Fall von Kindesmissbrauch geärgert haben?
Ach, geärgert wahrscheinlich nicht. Wobei ich Bewährungsstrafen in diesem Bereich immer für sehr problematisch gehalten habe, weil die Täter eben in vielen Fällen Wiederholungstäter sind. Auch im Bereich Kinderpornografie, muss ich sagen, wurde vieles bisher und wird heute noch falsch bewertet. Das ist einfach die Dokumentation sehr, sehr übler Taten an Kindern begangen und ist nicht Bagatellkriminalität. Und wer sowas verbreitet, herstellt oder auch konsumiert, dann nimmt eben an diesen scheußlichen Verbrechen teil. Und dass man darüber nachdenkt, halte ich durchaus für richtig.
Viele Vertreter der Union fordern ja jetzt immer wieder höhere Strafen. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD hat gesagt, bei Kindesmissbrauch könne mit 15 Jahren eine der höchsten Strafen, die unsere Rechtsprechung überhaupt kennt, verhängt werden. Sie sind vielen Tätern begegnet. Würden die Täter durch ein höheres Strafmaß abgeschreckt werden?
Eher nein, weil die Täter gehen alle bei der Tatbegehung davon aus, dass sie nicht ertappt werden. Und ich habe nie einen Täter erlebt, der gesagt hätte, naja, bis 6 Monaten Freiheitsstrafe, da mache ich das noch, aber mit 1 Jahr mache ich das nicht mehr. Für mich kommt immer eine gewisse Ratlosigkeit, Hilflosigkeit zum Ausdruck, wenn an der Schraube der Verjährung gedreht wird oder wie jetzt wieder an dem Strafmaß. Es gäbe andere Dinge, die mal in die Diskussion reingeführt werden müssten, wo wirklich hilflich sind. Alleine Straferhöhung, da werden wir wenig an der Gesamtsituation ändern. Und die Gesamtsituation ist dramatisch. Das muss man mal sehen, wie jetzt auch Nordrhein-Westfalen zeigt, ein Fall nach dem anderen. Und wir haben ein Riesendunkelfeld. Das ist das eigentliche Problem und nicht das Strafmaß.
Aber abgeschreckt würden vielleicht nicht die Täter, die die Kinder missbrauchen, sondern die, die Kinderpornografie verbreiten. Da hat ja die Bundesjustizministerin doch höhere Strafen in Aussicht gestellt. Also, dass es kein Vergehen mehr sein soll, sondern ein Verbrechen.
Ja, wenn man diese scheußlichen Dinge sieht, was hier geschieht, und wir müssen da nach wie vor davon ausgehen, jedes einzelne Produkt ist nichts anderes wie eine reale Tat. Und deshalb muss Kinderpornografie auch entsprechend bewertet werden. Viel zu sehr denkt man da noch an Bagatellkriminalität. Das war falsch. Und ich bin der Meinung, jeder, der an diesem Handel mit Kinderpornografie teilnimmt, der nimmt an diesen Verbrechen aktiv teil. Und darüber nachzudenken, ist sicher richtig.
In der derzeitigen Diskussion geht es ja um den Kindesmissbrauch, um sexualisierte Gewalt, also einerseits, und andererseits um die Verbreitung. Sie haben gerade gesagt, jeder, der das tut, nimmt an dem Verbrechen teil im Netz. Gestern haben Facebook, Google und Co. angekündigt, sie würden noch mehr in Technologien investieren, damit so solches Material, kinderpornografisches, besser erkannt würde. Das überführt ja aber noch keinen Täter, oder?
Da haben Sie völlig recht, und ich würde mich da auch überhaupt nicht auf Facebook und Co. einfach verlassen. Die Polizei selber muss in der Lage sein, hier mitzuhalten. Sie läuft naturgemäß immer etwas hinterher, aber der Abstand darf nicht zu groß werden. Und das heißt einmal, die Polizei muss personell in diesen Bereichen so ausgestattet sein, dass sie dranbleiben kann, und materiell so ausgestattet werden. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass der Luxus, dass mehr Informatiker in der Polizei tätig werden, auch wenn das viel Geld kostet.
Bestraft werden kann ja nur der, der als Täter überführt wird. Und da muss die Polizei natürlich besser ausgestattet sein, um das zu tun. Wenn Sie sich erinnern an Ihre Ermittlungsarbeit, an Ihre Zeit als Kripo-Beamter, was waren die zwei wichtigsten Gründe, warum Sie Täter in Ihrer Zeit eben nicht dingfest machen konnten?
Es waren immer die gleichen Gründe, wie es heute noch sind. Das ist das Zeugenverhalten. Wir haben eine Kultur des Wegschauens, eine Kultur des Schweigens in unserer Gesellschaft. Und diese Kultur des Wegschauens, des Schweigens, die wird ja auch vom Gesetzgeber in Teilen noch gefördert. Wir haben den 203, das heißt, wir haben die Verletzung von Privatgeheimnissen. Das ist allgemein so als ärztliche Schweigepflicht bekannt. Viel zu viele verstecken sich nach wie vor hinter dieser Schweigepflicht. Es kann nicht sein, dass Hinweise auf Verbrechenstatbestände in Erziehungseinrichtungen selbstherrlich verwaltet werden von den Kirchenoberen, von Ärzten, von Therapeuten, von Kinderschützern. Das sind Hinweise auf Verbrechen, und die gehören zur Polizei grundsätzlich. Ich wünsche mir in diesen Bereichen seit langer Zeit eine Anzeigepflicht, zumindest dann, wenn es Hinweise sind auf schwere und schwerste Straftaten und wenn Wiederholungsgefahr droht, und die droht sehr häufig. Das kann nicht sein, dass auch die Jugendbehörden durch die Sozialgesetzgebung so eingeengt werden, dass sie nur in ganz wenigen Fällen überhaupt die Polizei informieren dürfen. Da muss man mal an diese gesetzlichen Vorgaben ran. Und wenn ich an Österreich denke, wenn ich an Frankreich denke, die haben diese Anzeigepflicht. Die müssen anzeigen, wenn hier ein Bischof fährt in der Kirche vom Missbrauch, dann ist er verpflichtet, Anzeige zu erstatten, sonst macht er sich strafbar. Das aber alles ist bei uns noch gar nicht in der Diskussion, aber das wären genau die Dinge, wo wir wirklich entschieden eingreifen könnten, wo nützlich wären, mit der Verjährungsschraube und mit der Schraube an den Straftaten, an der Höhe. Da werden wir keine großen Veränderungen erreichen.
Sie sagen also, es gibt viele schweigende Mitwisser und haben einige aufgezählt davon, aber würden tatsächlich mehr Täter überführt, wenn diese Schweigepflicht lockerer gehandhabt würde?
Aber natürlich, im Übrigen, das ist heute schon keine Schweigepflicht. Ich wüsste nicht, dass jemals ein Arzt oder jemand verurteilt worden wäre, weil er gesagt hat, das ist eine Sache für die Polizei. Wir müssen hier heute schon diese Güterabwägungen machen, die wir auch in allen anderen Rechtsbereichen ja vornehmen. Hier habe ich das Verbrechen am Kind und da habe ich die Datenschutzbestimmung. private Geheimnisse, den Geheimnisverrat, die ärztliche Schweigepflicht. Da muss man doch überlegen, was überwiegt. Und das ist das Verbrechen am Kind. Also das ist heute schon in vielen Fällen keine Pflicht, sondern eher wäre eher anders zu entscheiden. Aber man versteckt sich gerne dahinter, weil diese Möglichkeit, es ist natürlich einfacher, es ist der bequemere Weg, den man gehen kann, wenn man sagt, ne, ich brauche ja nichts tun, ich habe ja hier eine Schweigepflicht.
Manfred Paulus war das, ehemaliger Kriminalbeamter, der sich jahrzehntelang als Ermittler mit sexueller Gewalt an Kindern befasst und im Milieu ermittelt hat. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.